In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 10. Juni 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Rückbau von Fessenheim läuft mit bloß minimalen Vorsichtsmaßnahmen. Nasse Füße dank Stuttgart 21. Doch zunächst zu den Nachrichten. Abgeschoben aus Baden-Württemberg. Am 30. März wurden 24 Tamilinnen und Musliminnen aus Deutschland und der Schweiz nach Sri Lanka abgeschoben. Auch Baden-Württemberg war an der Sammelabschiebung beteiligt. Mehrere Betroffene waren zuvor im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. Radio Dreigland hat über die Abschiebungen berichtet, die stattfanden, obwohl eine Woche zuvor eine von Deutschland mit ausgearbeitete Resolution des UNHRC, der Regierung Sri Lankas, eine zunehmende Marginalisierung von Personen, die den tamilischen und muslimischen Minderheiten angehören, willkürliche Verhaftungen, mutmaßliche Folter und andere grausame, unmenschliche, erniedrigende Behandlung sowie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt vorgeworfen hat. Zwar ist der Bürgerkrieg seit Ende 2009 vorbei, die Lage insbesondere für die tamilische Minderheit ist aber Berichten zufolge nach wie vor prekär. Auch weil militärische Befehlshaber und führende Politiker aus der Zeit des Bürgerkriegs wieder an der Macht sind. Um gegen die Abschiebung nach Sri Lanka und auch die Abschiebung nach Afghanistan zu protestieren, fanden in Pforzheim von Montag bis Donnerstag ein Protestcamp vor dem Abschiebegefängnis statt. Atomkraftgegner beantragen allzweilige Anordnung zur Stilllegung des AKW Neckarwestheim 2. Zwei aktuelle staatliche Gutachten bestätigen Gefahr systematischer Rohrbrüche durch Korrosion im AKW Neckarwestheim 2 nicht ausgeschlossen. Atomkraftgegner stellten daraufhin einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim am Dienstagabend, 6. Juni, um den Betrieb des Reaktors bis auf Weiteres zu untersagen. Armin Simon von Ausgestrahlt und Franz Wagner vom Bund der Bürgerinitiativen Mittelrhein-Neckar. Jahrelang hat das baden-württembergische Umweltministerium die von den korrosiven Bedingungen im AKW Neckarwestheim 2 ausgehende Gefahr durch mögliche Rohrbrüche bestritten. Als im März sogar der ehemalige höchste Atomaufseher im Bundesumweltministerium, Diplomingenieur Dieter Meyer, vor einem drohenden Atomunfall warnte, schaltete das Ministerium nicht etwa den Reaktor ab, sondern gab eigens zwei Gegengutachten in Auftrag, die Meyer widerlegen sollten. Wie jetzt herausgekommen ist, konnten diese Meyers Vorwürfe, dass wichtige Sicherheitsnachweise nicht vorliegen, jedoch nicht entkräften. Im Gegenteil, beide im Auftrag der Behörde erstellten Gutachten bestätigen unabhängig voneinander und explizit, ein Nachweis, dass Rohre nicht aufgrund der Risse brechen können, gibt es nicht. Ein solcher ist, wie der eine Gutachter ergänzend ausführt, auch gar nicht möglich. Nichts anderes hatte Meyer in seinen Stellungnahmen im März dargelegt. So Armin Simon von Ausgestrahlt und Franz Wagner vom Bund der Bürgerinitiativen Mittelrhein-Neckar. Am 9. Juni 2020 war bereits ein ähnlicher Antrag erfolglos gestellt worden. Inzwischen beurteilen jedoch die Gutachter die Lage von Neckarwestheim kritischer. Ich gehe jetzt hier gleich auf Sendung und habe meinen ersten Gesprächspartner, und zwar Dr. André Herrmann am Apparat. Hallo?
Hallo, grüezi.
Grüezi ist richtig, beziehungsweise grüezi ist falsch. Wir gehen nämlich gleich nach Frankreich, und zwar zum Fessenheim. Und der Rückbau von Fessenheim, der läuft an, das ist wunderbar, toll. Und die Elektrizität Francie hat dem Trinationalen Atomschutzverband, und als dessen Vertreter spreche ich Sie jetzt hier an, mehr als 100 Dossiers zu den Sicherheitsvorkehrungen für den Rückbau des Atomkraftwerks Fessenheim überstellt. Die Entfernung der Brennelemente, das ist der Brennstäbe, läuft nach Plan. Die EDF erfüllt aber nur minimale Ausmaße die von den Aufsichtsbehörden verlangten Risikovorkehrungen. Bei der Sicherheit und beim Transparenz bestehen große Lücken. Und Sie sind hier Dr. André Herrmann, ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Strahlenschutzkommission. Das heißt, ein Mann, der ein wichtiges Amt begleitet hat und jetzt eben Zeit hat, solche Dossiers ziemlich intensiv durchzuarbeiten.
Ja, das stimmt. Ich habe diese Dossier Fessenheim seit einigen Jahren begleitet und ich bin recht gut im Bilde, was da im Gangen ist.
Jetzt Hier heißt es auf der einen Seite, die Entfernung der Brennstäbe läuft nach Plan. Die EDF erfüllt aber nur in minimalem Ausmaß die von den Aufsichtsbehörden oder von der Aufsichtsbehörde verlangten Risikovorkehrungen. Was heißt denn das im Prinzip? Das heißt, die machen das, was sie machen müssen, und das machen sie dann auch.
Ja, EDF ist jetzt daran, diese Brennelemente zu entfernen. Bereits jetzt sind ein Teil schon entfernt worden und entsprechend ist das Risiko einer Großkontamination reduziert. Aber es bleiben immer noch Brennstäbe und eigentlich EDF geht davon aus, wie als ob alle Brennstäbe bereits schon ausgeführt wären. Und so sind die Risikoabschätzungen deutlich anders, als wenn man davon ausgehen muss, dass es immer noch für ein bis eineinhalb Jahre noch Brennstäbe gibt vor Ort. Und die Risikovorkehrungen, die EDF gemacht hat, sind vorhanden. Zum Beispiel, sie haben eine bessere Grundwasserpumpe eingesetzt. Sie haben auch die Elektrizitätsversorgung verbessert, aber das entspricht gar nicht in genügendem Ausmaß die Vorkehrungen, die noch, solange es Brennstäbe vor Ort gibt, die noch angewendet werden sollten.
Was muss da überhaupt noch gemacht werden? Fessenheim ist doch abgeschaltet. Das heißt, da sind nur noch ein paar Brennstäbe drin. Da müsste doch eigentlich alles recht ruhig zugehen.
Ja, ein paar Brennstäbe, das macht immerhin noch einige Tonnen an radioaktiven Elemente, die jetzt in Kühlbecken, sogenannte Kühlbecken, gelagert sind, bis sie abtransportiert werden. Aber wenn diese Kühlbecken nicht mehr gekühlt werden könnten, aufgrund von irgendeinem Erdbeben zum Beispiel, großes Erdbeben, dann würden diese Brennstäbe einfach in Schmelzeverfahren, also wegen der großen Hitze werden sie schmelzen und dann entstehen daraus große radioaktive Luftmasse, die nachher irgendwo sich ausbreiten würden. Also solange es noch Brennstäbe gibt in den Kühlbecken, ist das Risikopotenzial immer noch da.
Das heißt, die ganzen Sachen, die die EDF im Betrieb nicht eingebaut hat, beziehungsweise nur ganz zögerlich oder andersrum ausgedrückt, wo nur das Minimum gefahren worden ist und da wurde ja Kritik geübt, die sind immer noch aktuell.
Ja, also die uralten Schwachstellen, die wir seit Jahrzehnten schon verurteilt haben, bleiben bestehen. Gewisse Sachen, wie gesagt, wurden von EDF doch verbessert, das ist zu begrüßen. Insbesondere ist die Abführung von diesen Brennelementen sehr, sehr wesentlich, aber eben EDF tut sich sehr schwer, das Risiko anhand der vorhandenen Brennstäbe noch richtig zu beurteilen.
Wohin gehen eigentlich diese Brennelemente?
Die Brennelemente sind nach La Hague im Nordfrankreich transportiert mit speziellen Castor-Behälter sogenannte. Und das soll jetzt noch, dieses Jahr sollte eigentlich bis Ende des Jahres alle Brennelemente von Werk 1 bereits abgeführt sein, wenn es weiterhin nach Plan läuft. Und dann nachher kommen der Rest der Brennstäbe von Fessenheim 2. Und das geht nach La Hague mit speziellen Transporten.
Und nach La Hague, ich meine Brennelemente, die dauern ja ein bisschen länger an, als wir beide noch leben werden.
Ja, auf jeden Fall. Also in La Hague werden sie zuerst einmal abgelagert und vielleicht später, wenn es sich weiterhin so entwickelt in Frankreich, verarbeitet. Das heißt, gewisse radioaktive Elemente werden extrahiert, das Plutonium, das Uran, und die anderen radioaktiven Elementen werden in Abfallgefäße konzentriert, aufgefangen und später irgendeinmal in einer tiefen Deponie abtransportiert und gelagert für hunderttausende Jahre.
Sie haben jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, dass Frankreich immer noch nicht so ein Tiefenlager hat.
Frankreich ist daran, ein solches Tiefenlager zu erbauen in Bure, in Frankreich. sind jetzt gerade Arbeiter daran, eine Tiefenlager zu aufzubauen, aber das braucht noch sehr viel Zeit und die Forschung ist noch nicht schlüssig, welche Systeme das bessere System ist für so lange Wartefrist wie 100.000 Jahre.
Ja, das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Jetzt bei dieser Entfernung hat man ja bis zum Jahre 2024 sich Zeit erbeten. Brauchen die das in Fessenheim, beziehungsweise ist es realistisch?
Ja, also ich glaube, dass sie sind sogar sorgfältiger geworden. EDF, die hat sogar angemeldet, dass es könnte 6 Monate länger gehen, bis alle Brennelemente abgeführt werden sollten. Und das Gleiche, was dem Rückbau an sich anbelangt, also die ganze Abrissverfahren, das könnte sogar noch 6 Jahre länger gehen. Also der ganze Zeitplan ist jetzt in ein Entwurfsstadium sozusagen. Ob es eingehalten wird, das bleibt noch offen.
Die TRAS bemängelt ja nicht nur, dass man da die Sicherheitsmaßnahmen jetzt zurückfährt, sozusagen nur das Minimum macht, sondern dass man hätte auch mehr rausholen können bei Fessenheim.
Ja, also bestimmt, das wäre die Chance für die Wissenschaft, etwas besser zu erfahren, wie gewisse wichtige Elemente, Teile von einer solchen Anlage mit der Zeit altern. Das heißt, unter anderem wegen der Neutronenstrahlung können gewisse Stahlelemente spröder werden oder Risse sich bilden. Und das könnte man eigentlich anhand von diesen alten Reaktorteilen in Fessenheim, könnte man das studieren. Aber das hat EDF noch nicht vorgesehen. Auch obwohl die IRSN, das ist das Institut, das Forschungsinstitut in Frankreich, dies wärmstens empfohlen hat zu tun. Da könnte man auch etwas erfahren und erlernen für die weiterhin aktiven Reaktoren und allenfalls besser verstehen, wie die Alterungsprozesse vorgehen.
Jetzt ist es natürlich so, Informationen sind gut, vor allen Dingen über die Ländergrenzen hinweg. Laufen diese Informationen ordentlich oder müsste man da ein bisschen mehr machen? In Frankreich spricht man natürlich Französisch, das heißt, die Informationen in französischer Sprache liegen wohl verstärkt vor. Aber gibt es da genügend Möglichkeiten, dass man als Deutscher zum Beispiel die ganzen Vorgänge entsprechend begreifen und verfolgen kann?
Ja, also das ist schon ein Problem der Kulturbarrieren, also Sprachkultur in diesem Fall hier, und die Transparenz sicherzustellen auf 2 oder 3 Sprachen ist sicher nicht so einfach. Frankreich, es gibt aber eine Kommission Frankreich, Deutschland über Radioaktivitätsmaßnahmen und vielleicht könnte diese Kommission auch etwas beitragen für die Übermittlung von den französischen Dokumenten in die deutsche Sprache zum Beispiel, damit die Deutschen auch etwas besser verstehen, was da läuft.
Was für Verbesserungsvorschläge bei diesem Abbau hätten Sie ganz persönlich hier anzubringen? Was müssten Sie tatsächlich als erstes bei diesem Abbau eben entsprechend verbessern?
Also was verbessert werden muss unbedingt, das wäre die Kommunikation, davon haben wir gerade gehabt, über den Ablauf diesen Prozessen. Nämlich jetzt wäre es gut zu wissen, wie viel Brennelemente bereits jetzt heute abtransportiert worden sind. Wir wollen nicht erfahren, wann ist der nächste Transport geplant und welche Straße dieser Transport nehmen soll, sondern wir möchten wissen, wie läuft jetzt der Prozess ab. Also erstens, wie viel Brennelemente sind jetzt abgeführt und was für Messwerte die Überwachung der Radioaktivitäten gelten heute und nicht nur vor 6 Monaten die Gemüse, die dort damals untersucht wurden, sondern jetzt. Also mir geht es darum, hier die Information aktuell zu halten, was dieser Rückbau und Vorbereitung zum Rückbauprozess anbelangt.
Kann man da noch irgendwas machen wegen dieser Untersuchungen? Das heißt, dass man noch Teile zum Beispiel untersuchen kann von Fessenheim, um dann eben entsprechende Rückschlüsse zu ziehen auf andere AKWs?
Ja, das kann man immer noch auch in ein paar Jahren noch machen, weil die Teile, die werden sicher noch zuerst in der Zwischenzeit gelagert und stehen sicher noch zur Verfügung. Also ich glaube, hier müsste die internationale Gemeinschaft sich einsetzen dafür, dass man hier diese Forschungschancen nicht verpasst. Vielleicht könnte auch die sogenannte CLI oder ANCLI, das sind diese Kommission und Begleitungskommissionen bei jedem KKW in Frankreich, könnte auch die ANCLI hier ein bisschen Druck aufsetzen, damit EDF diese Chance nicht verpasst.
Also zusammenfassend, der Rückbau von Fessenheim läuft, allerdings man muss weiterhin aufpassen, solange es Brennelemente in Fessenheim gibt, kann immer noch etwas passieren, vor allen Dingen die Vorsichtsmaßnahmen, die müssen eingehalten werden und man versucht hier aktuelle Informationen über den Rückbau entsprechend zu bekommen und es wäre natürlich gut, wenn da schon abgebaut wird, dass entsprechend Informationen auch aus diesem Abbau gezogen werden können, um andere AKWs sicher abbauen zu können.
Sehr schön zusammengefasst. Gratulation.
Das war Dr. André Herrmann, ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Strahlenschutzkommission zum Rückbau von Fessenheim. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Bitte, gern geschehen. Wiederhören.
Hallo?
Naja, wir wollen ja über diese Überschwemmung im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs anlässlich dieser Starkregenereignisse am 5. und 6. Juni reden, nicht wahr?
Genau.
Und es wurde ja in der Zeitung zunächst mal berichtet, man mutmaße, dass verstopfte Straßengullis dafür verantwortlich seien, was ja nicht der Fall ist, sondern dass das durch den Rückstau, den die neu eingebauten Düker unter dem Stuttgarter Tiefbahnhof hindurch verursachen, weil sie eben den Durchflusswiderstand vergrößern und damit die Abflussleistung gegenüber dem gerade durchlaufenden früheren Kanal verringert haben.
Richtig. Das heißt, wir sind mitten im Gespräch drin und ich spreche jetzt gerade hier mit Hans Heinemann. Und er ist von den Ingenieuren Stuttgart 21 praktisch.
Richtig.
Das heißt, und er hat sich mit beschäftigt, mit diesen Dückern oder anders ausgedrückt, eigentlich mit Wasserleitungen und ein großes kleines Fragezeichen. Was ist denn überhaupt so ein Dücker?
Ein Dücker ist vom Funktionsprinzip her vergleichbar mit dem Geruchverschluss oder Siphon unterm Waschbecken. Ja, man leitet das Wasser unter einem Hindernis hindurch, das ja jetzt der Tiefbahnhof darstellt. Der Tiefbahnhof, der in Stuttgart neu gebaut wird, zerschneidet ja alle großen Abwasserkanäle der Stuttgarter Innenstadt. Und diese liegen dem im Weg. Also muss man das Wasser in Zukunft darunter hindurch lenken. Und das ein solches Bauwerk nennt man Düker. Da steckt das Wort Ducken dahinter, ja. Also das ist in der Abwasserwirtschaft ein gebräuchlicher Begriff, Düker. Das weiß jeder sofort etwas damit anzufangen, der eben mit Abwasserfragen zu tun hat. Das Tiefbauamt auf jeden Fall. Und es ist einsichtig, dass wenn vorher eine gerade durchgehende Leitung da war, man jetzt diese Leitung nach unten führt, so Größenordnung 10, 12 Meter tiefer als bisher und auf der anderen Seite wieder aufsteigen lässt. Und dann fließt das Wasser zwar durch, solange der Abfluss tiefer liegt als der Zufluss. Das ist ja das, was an jedem Geruchverschluss auch geschieht. Aber durch diese Umlenkerei und auch weil er ja dadurch länger wird, weil zuerst nach unten geht und dann hinten wieder hoch, wird länger, also steigt der Durchflusswiderstand. Hinzu kommen Querschnittsänderungen, die insgesamt den Druck, die Druckhöhe, die verfügbare Druckhöhe aufzehren und nicht mehr so viel Wasser abführen wie ein gerade durchlaufender Kanal. Und das sehen wir als Ursache dafür, dass es zu dieser Überschwemmung gekommen ist. Also in dem vorgelagerten Kanalnetz staut sich das Wasser an und das Oberflächenwasser kann nicht mehr abfließen. Und wenn viel von hinten nachkommt, tritt es sogar über die Gully aus und dann wird halt die Gegend überschwemmt.
Sie haben ja bereits am 4. Juni 2018 auf dieses Phänomen hingewiesen. Ja. Wie häufig ist denn bisher dieses Phänomen aufgetreten?
Stuttgart ist bedingt durch seine Kessellage für solche Starkregenereignisse und die daraus folgenden Überschwemmungen besonders gefährdet. Warum? Das Wasser strömt dann die Hänge runter und sammelt sich im Nesenbachtal und wird in dem eingedolten Nesenbachkanal eben abgeführt, aber auch in den anderen Abwassersammlern. Und wenn das zu viel wird, dann schlucken das eben die Kanäle nicht mehr. Das ist ja das, was wir derzeit überall in Deutschland, wo solche Starkregen aufgetreten sind, in den letzten Tagen, auch heute wieder erleben, ne? Wo Sie Bilder sehen, wo das Wasser dann in den Straßen zum Teil einen halben Meter hoch dahin fließt. Ne? Und hier in Stuttgart ist das so, dass im Schnitt viermal im Jahrhundert solch ganz schwere Überschwemmungen auftreten. Die Chronik berichtet von einem schweren Fall vor ein paar Jahrhunderten. Da war der Nesenbach natürlich noch ein offener Bach, nicht eingedolt als Kanal unter der Straße wie jetzt. Da sei das Wasser mannshoch auf dem Marktplatz gestanden, mannshoch, das heißt also fast zwei Meter hoch, und habe mehrere Häuser weggerissen und etliche Menschen, 13 Menschen oder so, seien dabei zu Tode gekommen. Also solche Ereignisse haben wir ja in dieser fachtechnischen Studie, die Sie gerade da erwähnen, vom Jahr 2018 aufgelistet. Der letzte ganz schwere Fall war 1972 hier im August. Da ist in verschiedenen Unterführungen das Wasser so hoch gestanden, dass die Autos da drin Boot gefahren sind. Inzwischen gab es mehrere Starkregenereignisse, die aber nicht an dieses Ausmaß herangereicht haben. Und der Nesenbach-Düker ist ja auch erst seit dem Sommer letzten Jahres überhaupt in Betrieb. Das muss man eben auch dazu wissen, ne? Und dem Klimawandel, von dem ja nachgesagt wird, dass sich die Starkregenereignisse häufen und auch in der Schwere zunehmen, haben sich da die S21-Befürworter und Macher der Stadt und der Bevölkerung ein Kuckucksei ins Nest gelegt.
Jetzt haben Sie
das hätte so nie genehmigt werden dürfen.
Jetzt haben Sie von Ereignissen geredet, die schon relativ lange zurückliegen. Wie hat sich denn Stuttgart generell auf solche Überschwemmungen vorbereitet?
Maßnahmen, um das Risiko zu vermindern, die sind nicht getroffen, die kann man auch gar nicht treffen. Auf das Wetter selber hat man ja keinen Einfluss. Ja? Auch das Tiefbauamt nicht und die Deutsche Bahn, die ja Projektträger ist, schon gleich dreimal nicht. Man muss das hinnehmen, wie es kommt. Irgendwelche Vorsorgemaßnahmen gibt es nicht. Das Kanalnetz ist ja da und man hat hier Engstellen eingebaut. Zwar behauptet das Tiefbauamt, der Querschnitt sei etwas größer gemacht worden von dieser Dückerleitung. Das ist zwar richtig, aber das wiegt es nicht auf, was an zusätzlichem Durchflusswiderstand dabei auftritt. Es ist doch klar, dass die Verantwortlichen dann immer gleich eine Ausrede bei der Hand haben, warum das alles viel besser sei als in der Vergangenheit. Und mit Starkregenereignissen müssen wir hier in Stuttgart in Zukunft ebenfalls rechnen. 1972 ist noch gar nicht so lange zurück. Und wenn ich sage, im Schnitt über die Jahrhunderte, wir haben das also bis ins Jahr 1000 Ungrad zurückverfolgt, in manchen Jahrhunderten hat es 6 oder sogar 8 Mal zu solchen Überschwemmungen geführt. Man muss den Kanal so groß wie möglich machen. Man hatte den Kanal, der hier 1862 bis 64 durch die Stuttgarter Innenstadt überhaupt gebaut wurde. Bis dahin war das ja ein offener Bach, der durch die Stadt ging. Dann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch vergrößert, um die Abflussleistung zu erhöhen. So.
Das heißt, wenn es in Stuttgart zu stark regnet, dann läuft das Wasser aus den Gullis heraus. Was ist denn da ganz konkret entstanden auf den Straßen?
Die Straßen waren bis zu 30 Zentimeter im Bahnhofsbereich, also die Schillerstraße, die vor dem Hauptbahnhof langläuft. 30 Zentimeter stand das Wasser da und die Polizei hat die Straße zeitweilig sperren müssen für den Autoverkehr. So, und als dann der Regen vorbei war und der Zufluss dann abgeebbt ist, dann ist das Wasser auch von alleine wieder von der Straße zurückgelaufen in den Kanal. Und dann war es das. Bei einem verstopften Gulli würde das Wasser so lange stehen, bis sich jemand dran macht, um die Verstopfung zu beseitigen. Aber das war gar nicht der Fall. Das war bloß eine Behauptung, um von diesem grundsätzlichen konstruktiven Fehler abzulenken. Dabei war dieser Regen, den wir da am 4. und 5. Juni jetzt erlebt haben, noch gar nicht mal so besonders doll. Das hieß, dass etwa über 10 Minuten hin etwas mehr als 10 Liter je Quadratmeter runtergekommen sind. Wenn es länger regnet und stärker, dann kann die Lage leicht hoffnungslos werden. Und das mit solchen Ereignissen müssen wir auf jeden Fall mit dem fortschreitenden Klimawandel rechnen.
Das war zumindest Diplom-Ingenieur Hans Heinemann von den Ingenieuren 22, der hier zusammen mit den Stuttgart 21 Kritikern für einen besseren Bahnhof in Stuttgart kämpft. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das war Vogelshut West heute am Donnerstag, 10. Juni 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Alle play, Ratta! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fab!